Guten Abend. Ich freue mich, dass wir heute Abend zusammenkommen dürfen und uns unter Gottes Wort stellen. Ich möchte zu Anfang beten. Herr, du erforscht mich und kennest mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich's meine, und sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Vater, segne du diese Gemeinschaftsstunde und lass uns ganz auf dein Wort hören. Amen. Wir starten heute mit einem neuen Kapitel, und zwar mit dem Prophet Jesaja. Und ein schönes Lied, das wir gerade gesungen haben. Und es ist schön, dass wir auch Jesus zum Freund haben, dass wir unter Jesu einfach Zugang zu Gott haben. Und der Prophet Jesaja, der spricht vom heiligen Gott, vom dem Heiligen Israels. Und es ist eine Seite Gottes, die uns vielleicht manchmal auch fremd ist, aber vielleicht nicht so fremd, wie es dann ist. Lassen wir uns überraschen. Aber dennoch jetzt das Wort Gottes an uns, und zwar Jesaja 1, die Verse 1 bis 20. Dies ist die Offenbarung, die Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem zur Zeit des Usia, Jotham, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda. Höre dir, Himmel und Erde, nimm zu Ohren, denn der Herr redet. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht, und sie sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt's nicht und mein Volk versteht's nicht. Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern, die den Herrn verlassen, den Heiligen Israels lästern, die abgefallen sind. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt. Von der Fußsohle bis zum Haupt ist nichts Gesundes an euch, sondern Beulen und Striemen und frische Wunden, die nicht gereinigt, noch verbunden, noch mit Öl gelindert sind. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt. Fremde verzehren eure Äcker vor euren Augen. Alles ist verwüstet wie beim Untergang Sodoms. Übrig geblieben ist allein die Tochter Zion wie ein Häuslein im Weinberg, wie eine Nachthütte im Gurkenfeld, wie eine belagerte Stadt. Hätte uns der Herr Zebaoth nicht einen geringen Rest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom und gleich wie Gomorra. Höre des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr? Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern und habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und Böcke. Wenn ihr kommt, zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr dar so vergebliche Speiseopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Gräuel, Neumonde und Sabbate. Wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind eurer Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht, führt der Witwe in Sache. So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Wollt ihr mir gehorchen, so sollt ihr des Landes gut genießen. Weigert ihr euch aber und seid ungehorsam, so sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Denn der Mund des Herrn sagt es. Gottes Wort an uns. Eine Warnung, die kann Leben retten. Vielleicht hat es der ein oder andere auch schon erlebt. Schrille Töne, die reißen mich mitten in der Nacht, kurz vor Mitternacht aus dem Schlaf. Ich bin hellwach, sofort da. Es muss im Untergeschoss sein. Mit etwas wackeligen Schritten und klopfendem Herzen steige ich die Treppe runter. Ja, der Rauchmelder im Gästezimmer, der piepst und blinkt. Aber es wird glücklicherweise schnell klar, Fehlalarm. Nur die Batterie muss ich halt wechseln. Es ist um das Jahr 700 vor Christus. Und es ist 12 Uhr, kurz vor 12. Es fehlt nämlich nicht mehr viel. Feindliche Truppe, die überfallen über das Land her. Sie rücken immer näher, sie rauben, sie brennen nieder, sie schlagen zu, ermordet. Leute, mittendrin, da läutet einer die Alarmglocke. Es ist der Prophet Jesaja. Er kündigt an, Jerusalem, die große Stadt, die ist am Ende. Und dies ist kein Fehlalarm. Ein Alarm in höchster Gefahr, nachdem alle Warnungen in den Wind geschlagen worden sind und kein Umdenken stattgefunden hat. Gott, der hält Gericht und Gott, der wird Gericht halten, ob uns das gefällt oder nicht und ob wir uns dessen bewusst sind oder es verdrängen. Gott, der wird nicht nur über sein Volk, sondern auch über die ganze Welt und über jeden Einzelnen von uns urteilen. Es gibt eine schonungslose Anklage. Ungehorsam, so lautet das Vergehen, und das wiegt schwer, dazu später mehr. Und dennoch will Gott das Heil seines Volkes und nicht sein Verderben. Gott will helfen und nicht zerstören. Und das Jesaja-Buch, das atmet diesen Gedanken von Anfang bis Ende. Jesaja, der Name, der bedeutet, der Herr hat gerettet. Oder der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Jesaja, das ist ein Prophet. Und vielleicht müssen wir uns nochmal bewusst machen, was ein Prophet ist. Welche Aufgabe der hat, wie das so läuft. Es ist jemand, der von Gott Dinge gesagt bekommt, die er an die Menschen seiner Zeit weitergeben soll. Meistens sind es Dinge, die die Gegenwart betreffen, aber manchmal auch Dinge, die die Zukunft betreffen. Und ein wahrer Prophet, der gleicht vielleicht einem guten Arzt. Ein Arzt, der stellt eine Diagnose, der verschreibt ein Heilmittel oder eine Heilbehandlung und weist den Patient aber ausdrücklich darauf hin, auf die Folge, wenn er sich nicht an die ärztliche Empfehlung hält. Und so ähnlich, so macht es auch ein Prophet. Wenn ein Prophet von Gott eine Vision bekommt und diese verkündet, dann mit dem Ziel, die Menschen zu ermutigen, Gott heute, hier und jetzt zu gehorchen. Und genau das ist auch das Anliegen von Jesaja. Wem gilt denn eigentlich das Buch Jesaja? Zu wem spricht er? In erster Linie natürlich ist es eine Botschaft für Juda und Jerusalem zu der damaligen Zeit. Aber Gott, der offenbarte im Jesaja auch einen Heilsplan weit über diese Zeit hinaus. Sogar bis zum herrlichen Ziel eines neuen Himmels und einer neuen Erde. Und das kann kein Zufall sein. Das Buch Jesaja, das ist fast genauso aufgebaut wie die Bibel im Kleinformat. Es hat 66 Kapitel. Die Bibel, die besteht aus 66 Büchern. Der erste Teil des Jesaja-Buchs hat 39 Kapitel. Das Alte Testament besteht aus 39 Büchern. Der zweite Teil des Jesaja-Buchs hat 27 Kapitel. Das Neue Testament besteht aus 27 Büchern. Und das Alte Testament beginnt mit Gottes Gericht über die Sünde der Menschen. Und so beginnt auch das Buch Jesaja. Der zweite Teil des Jesaja, der beginnt mit der Stimme, die in der Wüste ruft. Es spricht von der Person und vom Werk des Messias. Und auch das Neue Testament fängt so an. Johannes der Täufer predigt in der Wüste. Er weist auf Jesus hin, der nach ihm kommt. Und die letzten Kapitel des Jesaja sprechen vom neuen Himmel und der neuen Erde. Diese Schau ist auch das Ende des Neuen Testamentes in der Offenbarung des Johannes. Und die inhaltliche Mitte des Jesaja ist das Kapitel 53, das Leiden und Sterben des Gottesknechtes. inhaltliche Mitte des Neuen Testaments sind der Tod und die Auferstehung Jesu. Also, kann das Zufall sein? Klare Parallele vom Buch Jesaja zum Neuen Testament. Ein großer Prophet mit einer sehr großen Vision. Das Heilswerk Jesu steht da dabei genau in der Mitte. Und aus diesem Grunde hat Jesaja uns auch was zu sagen. Vielleicht noch eine Info zu der Zeit, in der Jesaja gelebt hat. Er hat ja 4 Könige in seiner Amtszeit sozusagen gehabt. Er lebte in einer sehr spannungsreichen Zeit. Es war in vielerlei Hinsicht eine Zeit der großen Umbrüche. Eine Zeit mit welterschütternden Ereignissen und verheerenden Katastrophen. Eine neue Nation im Norden von Israels ist groß geworden, die Assyrer. Sie waren vielleicht die brutalsten Krieger, die auf dem Schlachtfeld waren. Sie waren dabei, die Weltherrschaft zu übernehmen und standen mit 185.000 Mann vor den Toren Jerusalems. In dieser schrecklichen und verzweifelten Situation, da ging der Hiskia in den Tempel, um sich im Gebet an Gott zu wenden. Und er kam aus dem Tempel mit einer unglaublichen Nachricht von Gott an das Volk Israel. Assyrien würde Juda niemals einnehmen und die assyrische Armee, die würde auch die Straßen Jerusalems niemals betreten. Sie würden durch keines der Tore der Jerusalems, der Stadt der großen Könige, schreiten. Aber das war nicht alles. Gott war schon dabei, ein anderes Volk groß zu machen. Babylon, der goldene Kopf an den Ufern des Euphrats. Und diese Nation, die würde schließlich Juda in Gefangenschaft führen, wenn sich die Menschen in Juda Gott nicht zuwendet. Und noch ist aber Gott dabei, Juda eine letzte Chance zur Umkehr zu geben, um Gerechtigkeit in seiner Rechtssache walten zu lassen, hat Gott Juda daher zu einer Gerichtsverhandlung gerufen. Das wird uns in diesem ersten Kapitel berichtet. Ankläger. Das ist Gott, der Herr. Angeklagter ist das Volk Israel, das Südreich Juda. Es hat nicht reagiert auf Gottes Reden und Gott fordert die ganze Welt dazu auf, in den Gerichtssaal zu kommen. Himmel und Erde lesen wir da. Um bei den Verhandlungen dabei zu sein und Gottes Gericht, das findet nicht in irgendeiner unbemerkten Ecke oder in der Dunkelheit statt oder im tiefen Keller, wie man das aus Diktatoren und diktatorischen Systemen kennt, sondern es passiert in der absoluten Öffentlichkeit. Die ganze Welt ist dabei. Die Worte Himmel und Erde, das erinnert hier an die Sprache, die wir auch im 5. Buch Mose, Kapitel 32, finden. Dort steht Mose kurz vorm Einzug in das verheißene Land und er hält seine letzte bemerkenswerte Rede. Und diese beginnt mit den Worten: Merkt auf, Herr Himmel, ich will reden, und die Erde hört die Rede meines Mundes. Gott hat die Bedingungen festgelegt, als Israel aus Ägypten herausging und in das verheißene Land gekommen sei, unter denen dies geschehen soll. Und als Mose nun in seiner letzten Rede diese Bedingungen nochmal deutlich macht, da ruft er Himmel und Erde zu Zeuge auf. Und genau hier knüpft dieses Kapitel an. Gott beruft sich auf Himmel und Erde, damit sie bezeuge, dass er in seinem Handeln gerecht ist. Seine Anklage gegen alle aus dem Volk lautet Rebellion, Ungehorsam. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht und sie sind von mir abgefallen. Die Bedingung, unter der sie im verheißenen Lande leben durften, war jedoch Gehorsam. Aber sie waren ungehorsam und gemäß dem alttestamentlichen Gesetz mussten rebellische Söhne gesteinigt werden. Ich lese aus 5. Mose 21, Verse 18 bis 21. Wenn jemand einen widerspenstigen und ungehorsamen Sohn hat, der der Stimme des Vaters und seiner Mutter nicht gehorcht, und auch wenn sie ihn züchtigen, ihnen nicht gehorchen will, so sollen Vater und Mutter ihn ergreifen und zu den Ältesten der Stadt führen, und zu dem Tor des Ortes und zu den Ältesten der Stadt sagen: Dieser, unser Sohn, ist widerspenstig und ungehorsam und gehorcht unserer Stimme nicht und ist ein Prasser und Trunkenbold. Sie sollen ihn steinigen, alle Leute seiner Stadt, dass er sterbe, und du sollst so das Böse aus deiner Mitte wegtun, dass ganz Israel aufhorche und sich fürchte. Das ist hart. Das ist sehr hart. Ungehorsam hat Tod zur Folge. Und könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie verdutzt die Leute gewesen sein müssen, als Jesus die Geschichte vom verlorenen Sohn erzählt? Eigentlich hätte der Vater seinem Sklaven befehlen müssen, den Sohn zu töten. Aber stattdessen lässt er das gemästete Kalb töten. Als der Sohn zu seinem Vater nach Hause zurückkehrt, hat er seine Sünde bekannt. Doch bevor der Sohn überhaupt zu Ende gesprochen hat, hat der Vater schon die Arme um ihn geschlungen und ihm vergeben. Anstelle von Schläge, von Tod, was er eigentlich verdient hätte, hat ihm der Vater wunderbares Fest ausgerichtet. Und was? Was bedeutet das? Der heilige Gott, der ist nicht nur gerecht, was hart sein kann, sondern er ist auch von großer Gnade und Güte. Aber wenn ein Sohn oder wenn der Sohn rebelliert, dann ist das keine einfache Sache. Es ist nicht leichtfertig abzutun. Ich habe Kinder großgezogen und hochgebracht. Sie sind von mir abgefallen. Das ist auch Gottes großer Schmerz. Dreimal steht das Wort abgefallen in diesem kurzen Abschnitt. Abgefallen, was bedeutet das? Da hat einer seinen Glauben, sein Vertrauen verloren. Abfallen hat auch Auswirkungen. Ein Mensch kennt und versteht nichts Geistliches mehr. Er ist innerlich blockiert. Wohin soll ich euch noch schlagen, so fragt Gott. Er weiß, dass Schlagen weder innere Überzeugung, Erneuerung oder Glaube erzeugt. Das ganze Herz ist matt, der Kopf ist krank. Kopf und Herz, damit sind die Regierung und die Priesterschaft gemeint. Von denen, vom König und von den Priestern wird also in Israel keine Erneuerung ausgehen. Jesaja spricht auch von verschiedenen Wunden des Volkes. Diese Wunde, das sind Verletzungen, diese Wunde sind Folge des Ungehorsams, des Unglaubens, des Misstrauens gegenüber Gott. Verwüstetes Land, verbrannte Städte, Äcker, die von Feinden abgefressen wurden. Das sind äußere Wunden, Bilder für innere Zerstörung. Aber das kommt noch härter. Hört des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom, nimmt zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Nein, mit Sodom und Gomorra verglichen zu werden, das ist nicht schmeichelhaft. Vor langer Zeit, da gerieten diese Städte in eine Schieflage. Spaß muss sein, sagte sich die Menschen dort. Ein Leben ohne Gesetze, ohne Grenzen, ohne Rücksicht auf den Nächsten, dafür mit roher Gewalt. Das Geschrei über Sodom und Gomorra ist groß, sagte Gott. Ihre Sünden, die wiegen schwer und meine Geduld ist jetzt zu Ende. Und dann versanken die Städte in Schutt und Asche. Nur ein Vater mit seinen zwei Töchtern, der kam mit dem nackten Leib davon. Und wir halten jetzt die in Jerusalem übrig, wie ein winziges Häuschen im Weinberg, wie so eine mickrige Nachthütte, die man provisorisch zusammengeflickt hat, dass man vor Kühle der Nacht, vor Getier und so weiter sicher ist. Es gibt diese letzte Chance. Und noch kann es Juda besser machen. Noch redet der Herr. Und noch leben sie. Ja, wenn man weiterliest in den Verse ab 11, ist denn eigentlich nicht alles in bester Ordnung? Tiere werden geschlachtet. Für dich, Gott, nur das Beste. Und Gottesdienste werden gefeiert. Dir, Herr, alle Ehre. Aber Gott, der will sich das nicht länger antun. Was soll mir die Menge eurer Opfer? Den Aufwand, den könnt ihr euch sparen. Der Auflauf wider mich an, geht mir aus den Augen, sagt Gott. Denn wenn ihr euch auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich euch doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Ihr fleht den Himmel an. Aber wo ihr seid, da ist die Hölle. Mit euren Händen betet ihr und mit den gleichen Händen richtet ihr schlimmes Unheil an. Es kann sein, dass ich das ernst meine in meinem Leben. Und ich zeige es auch. Auf meinem Auto klebt der Fisch, um meinen Hals vielleicht eine Kette mit dem Kreuz. Kein Sonntag ohne Kirchgang und Gemeinschaftsstunde. Kein Tag ohne Bibel, ohne Gebet. Mitarbeit in der Gemeinde. Vielleicht schaut andere als Vorbild auf mich oder auf dich. Und Gott, der schaut mich an und wendet sich traurig von mir ab. Muss ich mich nicht selber fragen, ob alles echt ist in meinem Leben oder nur Fassade? Habe ich Gott mein Leben übergeben und lege ich wirklich jeden Tag in seine Hände? So oft hat Christus in mein Leben hineingesprochen und ganz viel Liebe verschenkt. Vielleicht bin ich Christ, aber ist Jesus mein Mittelpunkt, meine Nummer eins? Möge sich auch in uns Abgründe auftun. Gott selbst, der baut uns eine Brücke. Wie die Menschen in Jerusalem, so können auch wir nochmal ganz von vorne beginnen. So könnte der Neuanfang aussehen. Wie damals in Jerusalem, lasst ab vom Bösen, lernt Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht für der Witwensache. Ich stelle mein eigenes Interesse zurück und bin mit weniger zufrieden. Und ich gebe Menschen eine Stimme, die übersehen oder bewusst übergangen werden, vom Ich zum Du kommen. Dieser Weg, der hat eine ganz große Verheißung. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Gott züchtigt, wohl aber er erbarmt sich auch. Nicht Verwüstung, sondern Heil und Rettung ist sein großes Ziel. So wie bei Jesus. Und das gilt für uns. Herr Jesus, das bin ich. Ich bin nicht so vielleicht, wie du mich gedacht hast. Ich bin auch nicht so, wie ich mich gern bei anderen gebe. Aber ich bin es leid in meinem Leben und sehne mich nach einem neuen Leben. In dem bisherigen Leben, da will ich doch alles selbst bestimmen, alles mitnehmen. Ich habe gefeiert, gejammert und versäumt, auf dich zu hören. Ich habe vielleicht meinen Nächsten nicht geachtet, weil ich mit mir selbst so beschäftigt war. Und mein Herz, das ist unruhig in mir. Gott, du willst jetzt mit mir zum Kreuz gehen, zu dem Kreuz, an dem dein Sohn alle Schuld dieser Welt getragen hat. Und dort steht ganz, ganz groß geschrieben, wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Das heißt, es kann alles nochmals gut werden, weil Jesus am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden. Und da können wir nur staunen. Unser Leben war unserem Herrn sein Leben wert. Und unter dem Kreuz, da ist Platz für uns alle. Da kann jeder von uns, da kann ich ablegen, was mir schon so lange auf der Seele liegt. Und Gott nimmt mich um Jesu Wille an und spricht mich frei von Schuld. Es ist wirklich alles, alles vergeben. Und ich atme auf. Und das Leben kann ich neu entdecken mit Jesus. Und ich fange an, froh zu werden und vielleicht für viele kleine Dinge in meinem Leben zu danken. Wie Sodom und Gomorra? Nein, Herr, du hast ganz andere Pläne für uns. Es ist an der Zeit, dass ich umkehre zu dir. Und danke, dass du schon so lange auf uns gewartet hast. Amen.
Es ist gut, was alles nochmal unterstreicht, was der Carsten eigentlich gesagt hat, dass es letztendlich auch die Liebe ist unseres Gottes, auf die wir vertrauen dürfen, dass er uns lieb hat, wie ein Vater sein Kind, und dass das feststeht im Glaube. Und glaubt, das ist eben das, was auch der Jesaja hier in dem Buch beschrieben hat oder wie er in der Beziehung zu Gott gelebt hat und was er hier auch an das Volk Israel weitergibt. In unserem heutigen Abschnitt, ja, Jesaja mit eines der schwersten Bücher der Bibel zu verstehen. Da kann man Kapitel für Kapitel lesen. Manches versteht man, manches versteht man vielleicht auch nicht. Und dann lässt man es vielleicht einfach stehen. Und glaub, jemand hat ja mal gesagt, das sind nicht die Dinge, die wir nicht verstehen, wo uns Gott vielleicht ermahnen will, sondern die Dinge, die wir verstehen, dass wir die vielleicht nehmen zur Veränderung in unserem Leben. Jesaja, eines der schwersten Bücher, inhaltsreichsten Bücher und der umfassendsten Prophet im Alten Testament. Aber es ist ein wichtiger Prophet, der fürs Heil und auch für unser Leben heute wichtig ist, wie es auch damals schon für das Volk Israel war. Jesaja heißt, der Herr ist Rettung, der Herr ist Heil. Ähnlich in der Wortbedeutung wie Jeshua, Jesus, da steckt darin Jesus, Retter, Heiland und Erlöser. Und Carsten hat so gut das Alte Testament auch mit dem Jesaja-Buch, die Bibel damit verglichen. Auch der Zusammenhang, wo auch damals schon da war. Lange Zeit, wie er gewirkt hat, über vier Könige hinweg, vom Vater, Sohn, Enkel bis zum Hiskia, hat man schon gehört. Und die Prophezeiung, die der Jesaja hier voranstellt, die gehen weit über die Zeit damals hinaus, aber auch über die Zeit der damals lebenden Könige hinaus. Wenn wir Prophetie erkennen wollen, müssen wir uns immer klar werden, dass es mehrere Schichten, mehrere Stufen gibt, wie man es einordnen kann. Es gibt eine rückwärtsgewandte Prophetie, zum Beispiel eine Erinnerung an die Schöpfung, wird die Prophetie weitergeführt. Es gibt eine Prophetie bezogen auf die Gegenwart, was hier im Kapitel 1 auch beschrieben ist. Der Carsten hat schon viel erwähnt. Auch auf die damalige Situation des Volkes Israel hinein. Es gibt eine Prophetie in die nahe Zukunft hinein. Beispiel vielleicht, Jesus hat angekündigt, 30 nach Christus die Zerstörung vom Tempel und in naher Zukunft, das war ja dann 70 danach, also 40 Jahre später, ist es tatsächlich zerstört worden. Und es gibt die Prophetie in die ferne Zukunft hinein. Die betrifft erst später, Jahrhunderte, Jahrtausende später oder für uns sogar noch Prophetie ist, die in die Endzeit oder in die Ewigkeit hinein sich bezieht. Also diese vier Erfüllungsebenen, die es gibt, die müssen wir in der Prophetie immer wieder mit beachten. Jesaja hat die umfassendste Prophetie durch Gott, den Vater, erhalten. Im Vers 1 gibt er den historischen Rahmen, der ja schon erwähnt wurde, und er beginnt mit Jesaja in der Zeit der Propheten, als sein Volk nicht mehr durch die abtrünnigen König geführt wird, die sich dann wandeln bis hin zu Manasse, der dann praktisch sein Volk nicht mehr gottesfürchtig führt. Und diese Prophetie spielt da schon herein. Das ist mir in der Vorbereitung eigentlich ganz klar aufgegangen. In meiner Bibel habe ich noch von meinem Bibelkurs einen Zeitstrahl. Ihr könnt ihn jetzt nicht erkennen von hinten, aber vielleicht geschwind schwarz-weiß sehen. Da gab es Nord- und Südreich und da gab es Könige. Und die gottesfürchtigen Könige waren die weißen Könige. Das ist im Südreich immer mal wieder der Fall gewesen. Und die nicht gottesfürchtigen, die schwarze, was im Nordreich fast durchgängig so war. Ich glaube, das kann man vielleicht von hinten erkennen, das Schwarze. Und im Südreich waren immer mal wieder gottesfürchtige Könige zugange, wo dann in dieser Zeit gar kein Prophet gebraucht wurde. Und in der Zeit, wo Könige abgefallen sind, hat Gott die Propheten geschickt. Da ist mir bewusst geworden, und das hat mich eigentlich ermuntert oder ermutigt, dass Gott sich nicht an die Herrscher dieser Welt klammert und dass er nicht mit ihnen regiert, wie damals mit den abtrünnigen Königen, sondern Gott hat sich da andere Menschen, Personen gesucht, gottesfürchtige Menschen, damals die Propheten benutzt, um seinen Plan den Menschen kundzumachen. Und diesen Plan durchzusetzen, den er als Gott hat, weil er regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er benutzt die Propheten. Gott ist nicht auf die Herrscher dieser Welt angewiesen. Ich glaube, das ist auch gut für unsere Tage zu wissen. Gott ist nicht auf die Herrscher dieser Tage angewiesen. Damals nicht und heute auch nicht. Wir Christen brauchen uns nicht an Regierungen, von Regierungen abhängig zu machen oder Angst machen zu lassen, sondern wir werden von unserem himmlischen Vater, seinem lieben Sohn, durch den Geist immer wieder geführt. Im zweiten Vers beginnt ja heute Hört zu, ihr Himmel, gebt Acht, Erde, denn der Herr hat gesagt, ich habe Kinder großgezogen und heranwachsen sehen, aber sie haben sich von mir losgesagt. In einem anderen Übersetzung Luther, die sind von mir abgefallen. Es ist immer wieder traurig, wenn Menschen, die Gott kennen, sich von ihm abwenden. Und dann folgt der Abfall. Es gibt also so das Abwenden und das Abfallen von Gott. Es wird immer wieder in unseren Kreisen auch diskutiert, im Hauskreis oder Gebetskreise oder auch unter Christen untereinander. Ja, gibt es das, dass man von Gott abfallen kann, wenn man zu ihm gehört hat, wenn man ihn doch kennengelernt hat? Es wird hier immer wieder gesprochen davon, von Abfallen. Mit mir gebrochen, so übersetzt es die Elberfelder. Sie haben mit mir gebrochen. Und hier die Basisbibel übersetzt, die ich verwendet habe. Sie haben sich von mir losgesagt. Menschen sagen sich von Gott los. Dann sind sie Gott los. Und dann kann es sein, dass Gott sich von ihnen abwendet, wenn sie nicht hören. Aber ich denke, mir ist so beim Rüberlaufen gekommen, du hast vor uns Beispiel auch vom verlorenen Sohn gebracht. Ich glaube, Gott wartet. Gott wartet, auch wenn sie andere Wege gehen. Gott steht da wie der Vater, der auf den verlorenen Sohn wartet. Und wenn sie wieder sich zu ihm zurückkehren, sie mit offenen Armen auch wieder aufnehmen kann. Hier wird beschrieben der Grund, warum Gott so reagiert oder ankündigt zu reagieren. Jesaja hat ja auch immer wieder Gerichtsprophetie zu sagen, aber sie hören nicht. Da gibt es die Stelle, die geschichtliche im 2. Königebuch, 2. König 17, Vers 9, da wird es beschrieben, die Israeliten taten Dinge, die gar nicht zum Herrn, ihrem Gott, passten. Sie bauten sich Kultplätze in allen Städten, vom kleinsten Wachturm bis zur ausgebauten Festung. Auch Kultsteine und Kultpfähle richteten sie überall, auf jedem hohen Hügel und unter jedem grünen Baum. Auf Kultplätzen brachten sie Räucheropfer dar. Sie machten es wie die Völker, die der Herr vor ihnen vertrieben hatte. Mit ihrem bösen Tun machten sie den Herrn zornig. So wird es in 2. Könige 17 beschrieben. Und dann der Vers 14 und 16. Aber sie haben nicht gehört, auch hier. Sie haben nicht gehört, sie waren halsstarrig wie ihre Vorfahren und vertrauten nicht auf den Herrn, ihren Gott. Sie wiesen seine Gesetze und seinen Bund zurück. Sie haben bewusst ihn zurückgewiesen. Die assyrische Invasion, die begann ja dann 722 vor Christus, nachdem ja das Nordreich sich mit Syrien verbunden hatte, hatte ja das Südreich nicht auf Gott vertraut. Juda hat die Assyrer dazugeholt. Und die haben ja natürlich dieses Land dann in Besitz genommen, dieses Nordreich, und haben auch dort die 10 Stämme weggeführt. Das war ja die erste Wegführung, die es damals schon gab. Im Vers 24 hier noch im 1. Könige, der König von Assyrien siedelt ganze Völker um aus Babylonien, Kuta, Ava, Hamat, Sephraim, brachte er Menschen in die Städte Samarias, heißt es da weiter. Es ist eine existenzielle Auslegung für das damalige Volk, aber auch für uns. Wir werden auch heute wieder mehr denn je vermischt, sei es durch Globalisierung, durch Zuzug, Flüchtlingswellen, anderes. Und es ist ja menschlich richtig, dass man Menschen, auch Flüchtlinge, aufnimmt, aber wir müssen auch aufpassen, dass wir nicht die Religionen dabei mit vermischen. Es gibt halt verschiedene Religionen. Es gibt halt den Islam, es gibt den Hinduismus, es gibt Buddha, es gibt viele andere Götter auch. Und man kann sie nicht zusammen in einen Gott verwandeln. In Berlin, das hat, glaube ich, Markus Bende mal, gibt es ja das Haus des einen Gottes. Es geht nicht zusammen. Ich, der Herr, bin dein Gott. Es gibt nur einen. Und da lesen wir im Vers 3, das ist ja der Ochs und der Esel, die kennen die Krippe, wird ja beschrieben, und die Menschen kennen es nicht. Manchmal sind Tiere ja treuer und klüger als Menschen. Mir ist es morgens jetzt immer gekommen, auch in Bezug auf wir haben so eine Amsel, die bei uns ums Haus schwirrt und die singt jeden Morgen auf dem Geländer, da tut es auch eine andere Sache, die uns nicht so gefällt, aber dann sitzt sie auch wieder im Baum und singt aber jeden Morgen schon, wenn man im Bett liegt, ihr Morgenlied, ihr Abendlied, sie lobt Gott morgens und abends. Das ist eigentlich, was Tiere innerlich tun und wo wir Menschen vielleicht vergessen haben, vielleicht auch ein Bild davon. Im Vers 4 in unserem Abschnitt heute heißt es: Wehe dir, du schuldbeladenes Volk, dessen Sünden so schwer wiegen. Carstens hat es auch schon beschrieben, was es heißt, wenn Sünden schwer wiegen. Darüber kann Gott nur sein Wehe ausrufen. Es ist sogar Lästerung Gottes, wenn man nicht in seinen Wegen wandelt. Es ist auch Schuld, es ist auch Sünde. Und Vers 5, wenn man den falschen Weg begonnen hat, gibt es auch anderweitige Verletzungen. Es wird eine ganze Reihe von Verletzungen beschrieben, die sie erhalten. Von Kopf bis Fuß ist nichts mehr heil, weil sie ihre eigenen Wege gehen. Blutige Striemen haben sie sich zugefügt, Wunden. Man hat sie nicht gereinigt, verbunden, auch nicht mit Salbe abgetan. Überall Wunden durch den Ungehorsam, durch Stürzen über alle möglichen Dinge in der Welt, die hätten nicht sein müssen, weil Gott ja eigentlich seine Leitplanken gegeben hat. Und wie ist das, wenn man krank ist, wenn da so Wunden sind? Das weiß man von seinen Kindern, wenn sie das Fahrradfahren gelernt hat, wenn sie heimgekommen sind und der Kies im Knie war und alles, hat man halt erstmal die Wunden gereinigt. Das ist eigentlich ganz normal. Man hat sie gereinigt und hat man, ich habe ja da jemand Fachliches, ich kann mir da verweisen auf meine Frau immer, dass sie gereinigt, desinfiziert und dann macht man Verband drauf, weil sie wieder heilen muss. Und dann kann man es oft nicht offen lassen, weil dann sich vielleicht andere Keime einschleusen. Hier hat man es halt nicht gereinigt. Man hat es einfach so gelassen, wie es ist. Und man weiß, wenn man so eine Eiterwucherung hat und die nicht reinigt und säubert und sauber verbindet, wird es immer mehr und die Wunde wird immer größer. Und das hat er hier auch beschrieben. Man hat sie nicht gereinigt, verbunden. Man toleriert fremde Lebensstile und die fangen auf einmal von selber an zu wuchern. Und man hat es vielleicht auch innerlich erkannt, aber man hat es nicht gereinigt, nicht desinfiziert, nicht verbunden oder sogar gesalbt, wie es da steht. Und Wunden reinigen, heilen können und salben können wir uns an den Gesalbten wenden. Wenn Schuld und Sünde unseren Lebensweg begegnet, müssen wir wissen, wo kriege ich das wieder gereinigt? Wo komme ich wieder ins Reine in meinem Leben? Vers 7. Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind im Feuer verbrannt dadurch. Das ist die Zeit, als Jesaja die Invasion schon gesehen hat, die noch nicht durchgeführt war. Er hat sie schon vorausgesagt. Jesaja sah, was auf das Volk zukam. Jesaja wirkte ja in Juda und da ist das erst nach seinem Tod geschehen, die Wegführung. Wie viel ist es bei uns passiert? In unserem Land hatten wir das auch schon, dass alles verwüstet und kaputt war. Das war auch auf die eigene Schuld zurückzuführen, weil wir auch Gottes Volk verfolgt haben, weil wir auch Gottes Volk getötet haben. Schuld bringt immer Verwüstung mit sich. Und Vers 8, Tochter Zion, diese Hütte im Weinberg und dieses Wachhäuschen, ist der Carsten auch schon beschrieben hat, Tochter Zion steht für die Stadt Jerusalem. Hier wird prophetisch vorausgesagt, dass das Nordreich zuerst verwüstet wird. 422 war das bei der Wegführung und das Südreich später. Im Vers 10 wird hier beschrieben: Hört, was der Herr zu sagen hat, ihr Machthaber von Sodom. Gebt Acht auf die Weisung unseres Gottes, ihr Leute von Gomorrah. Hören wird hier ganz an den Anfang gestellt. Hört, hören. Was hören wir heute? Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht, so heißt es im Psalm 95, 7 und 8. Der Hebräerbriefschreiber schreibt in Kapitel 3, Vers 7, darum gilt, was der Heilige Geist sagt, wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig, wie bei dem Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Und die Verse 12 bis 15, gebt Acht, Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein böses, ungläubiges Herz hat und sich so von dem lebendigen Gott abwendet. Ihr sollt euch vielmehr jeden Tag gegenseitig ermahnen, solange das heute noch gilt. Niemand von euch soll sich Gott gegenüber verschließen, weil er von Sünde irregeleitet ist. Denn wir gehören ganz zu Christus. Und wie verhalten wir uns, wenn man auf der Straße oder Bahn unterwegs ist, das Hören oder sprechen wir mit anderen? Wie ist es im Alltag? Mir fällt eigentlich immer mehr auf, dass man zum einen gar nicht mehr mit anderen sprechen kann, dass andere unter sich oft gar nicht mehr sprechen können. Wenn ich so morgens ins Geschäft laufe, sehe ich die ganzen Schüler, glaube, die schwätzen gar nicht mehr miteinander. Jeder hat seine Stöpsel in Uhr und Handy, glaube, vielleicht schreiben sie sich hin und her. Das Hören geht gar nicht mehr, weil man irgendwie mit allem beschäftigt. Das ist auch ein Bild für die Gesellschaft auch. Man ist nur noch von allen Seiten beschallt, kann man sagen. Aber man kann gar nicht mehr hören, weil die Ohren zu sind. Hören, zuhören. Und heute wird man nur noch unterhalten. Unterhalten kommt von unten halten. Man kann das Wesentliche oft gar nicht mehr wahrnehmen. Heute hört, heißt es hier. Hört. Und das müssen wir immer wieder neu auch einüben, auch in unserer Zeit annehmen. Hört nicht, was die Welt zu sagen hat. Hört, was der Herr uns zu sagen hat. Ihr Machthaber in Sodom. Gebt Acht auf die Weisung unseres Gottes, ihr Leute von Gomorrah. Wir kennen auch viele, die von Gott nichts wissen. Aber komischerweise ist dieses, sage ich mal Sprichwort, aber dieser Bibelvers ja viele bekannt. Wenn irgendwo ein Chaos ist, da heißt es, heute hier geht es ja zu wie in, ja, das weiß auch jemand, wo die Bibel nicht kennt, komischerweise. Die Machthaber von Sodom und die Leute von Gomorra sind ein Sinnbild für Menschen, die sich von Gott abgewendet haben. Und wir müssen wissen, was mit diesen Städten passiert ist. Sie wurden vernichtet. Gott lässt sich nicht spotten. Er ist auch nicht quer, wie die Kirchentagspredigt kontrovers diskutiert wird. Gott ist heilig. Und wir hatten früher im Jugendkreis ein Lied gesungen, vielleicht kennt ihr das auch, Gott ist immer noch Gott. Gott ist immer noch, Gott ist immer, Gott ist Gott. Und dann geht es weiter, er ist König und Herr und so weiter. Gott ist Gott, damals wie heute. Deshalb ist das Prophetenwort so wichtig für uns, weil es nicht nur die damalige Situation behandelt, sondern wieder die vier Ebenen gesehen, auch unsere Situation, so oder so. Gottesdienst und unser Leben im Alltag lassen sich auch nicht trennen, sondern bilden eigentlich eine Einheit unauflöslich. Wenn wir Christen sind, sind wir Christen. Da gibt es den Alltag und Sonntag. Wir sind immer Christen. Und auch unsere Beziehung zu Gott sollte im Alltag so gelebt werden. Und wo Beziehung zu Gott zerbricht, zerbrechen Menschen, weil wir da nicht mehr eins sind. Vielleicht kann man schizophren sagen, ich meine aber jetzt nicht die Krankheit bezogen. Was geschieht, wird Gottesdienst zur Last für Gott, wird beschrieben hier. Das Schlimme daran, wir merken es oftmals nicht, wenn Gottesdienst und Menschendienst verwechselt wird. Wenn der Mensch nicht mehr Gott als Mittelpunkt sieht, sondern den Menschen als Mittelpunkt hineinstellt. Wenn er Gott längst eine Last geworden ist. Wir begegnen Gott nicht angemessen. Wir begegnen Gott mit möglichst vielleicht vielen Opfern, vielen Feiertagen, vielleicht mit Humanismus und Aktionismus. Aber das kann auch von Dingen ablenken, die eigentlich zu klären sind mit unserem Herrn, die nötig sind. Jesaja möchte im Namen Gottes erreichen, dass Menschen umkehren und sich verändern lassen. Es sind drei Schritte, die zur Umkehr führen. Immer drei Schritte, den falschen Weg erkennen. Jesaja hält den Menschen damals einen Spiegel vor. Sie sollen etwas beenden, aufhören, umkehren. Das ist der zweite Schritt. Bevor wir uns ändern, müssen wir aufhören mit dem, was nicht gut ist. Jesaja sagt, beendet eure bösen Taten, lasst ab vom Bösen. Und dann sagt er noch, wascht euch, reinigt euch. Das ist ein Denkanstoß. Was würde ich gern aufgeben, loswerden? Welche Schuld drückt mich? Welche unehrliche Verhalten muss ich Gott bekennen? Und dann darf ich Vergebung erfahren. Deine Sünden sind dir vergeben, wenn wir sie an die richtige Stelle bringen. Das ist drittens die Umkehr. Im 2. Korintherbrief 1, Vers 9 schreibt Paulus in Bedrängnis über die eigene Kraft. Und das geschah damit, damit wir Vertrauen lernen. Wenn wir manchmal über die Kraft in Bedrängnis sind, sollen wir nicht aufgeben oder uns nicht selber durchgeben, sondern Vertrauen lernen, nicht auf uns setzen, sondern uns an unseren Gott wenden, auf Gott vertrauen. Und das muss man wieder einüben. Neue Schritte muss man einüben. Und diese Schritte dürfen wir wagen im Vertrauen auf einen guten Weg, Schritte wagen im Vertrauen, dass er uns letztlich trägt. Wichtig immer wieder auf Gott zu hören und nicht auf unser eigenes Recht oder unser eigenes Recht zu fertigen. Wir Menschen können uns oft gern selbst rechtfertigen. Und das ist, wenn man es auseinandersetzt, wir können unser Recht nicht fertigen, sondern Gott ist heilig und gerecht. Und wir vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf seine große Barmherzigkeit. Das ist eine Gabe Gottes. Er macht uns gerecht. Und dadurch, dass er am Kreuz für unsere Schuld bezahlt hat, können wir in dieser Gerechtigkeit leben, die für Gott gilt, und annehmen. Diese Gerechtigkeit wie ein Geschenk. Und der Vers 18 als Schluss: Auch wenn eure Sünden scharlachrot sind, können sie wieder Schnee weiß werden. Und wenn sie purpurrot sind, können sie weiß werden wie Wolle. Wenn ihr nur wollt und auf mich hört. Die weiße Wolle erinnert uns an das Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und somit möchte ich mich und vielleicht auch der ein oder andere auch, möchte ich mich immer und immer wieder an ihn, an unseren Herrn Jesus, an unserem Heiland festhalten, der mich annimmt, der für meine Schuld bezahlt hat. Ich darf sie immer wieder ihm bringen, der mich liebt und heilt. Und unser Heiland wird uns auch heil ins Land, in die Ewigkeit bringen. Amen.